starten andere Podcasts eigentlich so in so ein Ding rein? Und mir ist aufgefallen, also mein erster Gedanke war so, boah, dann stellen wir uns vor und dann sagen wir unseren Namen und was wir hiermit machen wollen. Und mir ist aufgefallen, ich lag so nachts im Bett und ich habe 20 Podcasts gestartet. Und ich habe dann immer so gedacht, ja gut, was machen die? Weißt du was? Die starten immer mit dem größten Schabernack rein. Also es ist wirklich der größte Schabernack. So entweder, ich weiß nicht, Hobbylos habe ich angemacht und bei Hobbylos, da das erste war irgendwie so eine, keine Ahnung, irgendwie so eine Geschichte über Code und dann, also, oder was? Naja, wie auch immer. Dann im nächsten Augenblick habe ich so gedacht, ja warte mal, wie nennt man die Folge denn heute überhaupt? Und so, während ich mich so ein bisschen beschäftigt habe mit Tech-Giganten und all dieses Zeug, da ist mir was in den Kopf geschossen, aber ich glaube, ich habe das auch auf irgendeiner Seite gesehen. 330 Milliarden steigen in den Ring.
Das ist geil. Das ist eine geile Idee. Mega. Ja. Das ist genau das Thema.
Das dachte ich mir auch.
Ja.
330 genau Milliarden. Das ist ein Ding, oder?
Ja, ja. Und vor allem auch, was macht es mit dir, wenn du das hörst? Ja. Das ist ja unvorstellbar mit unseren Peanuts, die wir monatlich verdienen. Wie crazy ist das denn bitte? Und die zwei zusammen, ja, die das machen. Wahrscheinlich würde jetzt jeder Zuhörer und jede Zuhörerin sagen so, hä? Worüber reden die eigentlich gerade? Willst du das auflösen?
Ja, ey, nee, ich muss sagen, ich fühle auch die Armut direkt dabei. Ich fühl mich direkt so richtig arm. Ja, ja. ja, also Mark Zuckerberg. Ja, der, und ich muss sagen, also ich habe da was gesehen, das finde ich sehr, sehr spannend. Mark Zuckerberg und Elon Musk haben bekannt gegeben, dass sie gegeneinander kämpfen werden. Und ja, das ist auch nicht irgendwie ein PR-Gag. Das scheint richtig ernst zu sein, denn von verschiedenen Seiten, die dort involviert sind, um so einen Boxkampf oder so einen Kampf generell zu organisieren, die haben sich bereits auch dazu geäußert. Und darunter Dana White, das ist der Präsident von der UFC. Ja, also das ist eine Kampforganisation mit die größte für Mixed Martial Arts. Also, wo man nicht nur mit den Fäusten kämpft wie beim Boxen, sondern mit dem ganzen Körper. Jede Kampfsportart ist dort vertreten, die man so kennt. Und die darf dann auch verwendet werden. Und das ist eigentlich ziemlich amüsant, weil, ja, Boxen kennen wir mittlerweile, Promi-Boxen, Boxen generell als einer der größten Sportarten der Welt, wo auch natürlich viel Geld hintersteckt. Absolut. Und jetzt, die beiden haben sich mal so gedacht, ja, warte mal, was für Boxen, wir machen ein echtes Duell da draus. So, Elon Musk hat den Handschuh geworfen.
Weißt du mal ehrlich, also das ist ja echt eine geile Sache, weil das ist eine Ära, in der wir das auch irgendwo brauchen. Also wir sehen ja regelmäßig, was ja jetzt alles passiert mit der Männlichkeit, wie sie von vielen Ecken auch angegriffen wird, weil obgleich du jetzt jemanden beschützen möchtest oder und Gentleman bist oder und beispielsweise, naja, die Missetaten des Mannes so vertrittst, ganz gleich, es wird generell auch angegriffen. Und das ist auch keine Blasenwelt, in der wir gerade leben, sondern es wird online halt natürlich auch irgendwo forciert. Ist das jetzt per se schlecht? Nein, muss ich jetzt nicht verallgemeinern, dass es schlecht ist. Es geht eher darum, dass alles natürlich kritisch hinterfragt werden muss. Aber dieses ganze Dilemma mit Fighten etc. entstand ja nicht einfach so. Das entstand ja auch unter anderem durch Andrew Tate zum Beispiel. Das entstand durch Jake Paul und dem sein KSI und so weiter, die dann angefangen haben, sich zu duellieren, weil wir wissen ja beide auch, unter Männern, ja. Also wenn wir beide eine Meinungsverschiedenheit haben, gibt es ja einen Moment, an dem wir wissen, wenn wir nicht uns einig werden und wirklich Kontrahenten sind, also Antagonist und Protagonist, ja so richtig dagegen schießen, dann werden wir uns schlagen. Das wissen wir. Also wir wissen beide, dass wir zu Gewalt dann uns sozusagen zurückberufen werden, weil das in uns steckt. Also wir sind da instinktsicher, wie Nietzsche sagen würde. Ja, und das Witzige ist jetzt, das wird halt sozusagen on top jetzt gesetzt und durch diese ganze Maskulinität, die angegriffen wird, durch Andrew Tate, der sozusagen auch zeigt, dass du körperlich auch irgendwo was zeigen musst als Mann, sonst bist du halt nichts wert von wegen und zeigt gleich auch natürlich ein riesiges Narrativ, was da aufgebaut wird, kommen jetzt zwei Giganten aufeinander und sagen sich, ey, wenn Social Media das geil findet, warum sollten wir das nicht machen? Achtung! Und dann kommt ein Tweet, und ich weiß nicht, ob das von Elon Musk selber war oder von der Parodie von ihm, als er dann geschrieben hatte, Mark Zuckerberg, ja, kopiert meine Idee Twitter, die er aufgekauft hat, ja, also Elon, und kopiert die und nennt sie Thread, ja, was interessant ist vom Namen her. Und jetzt ist der UFC-Fight nicht einfach nur, damit wir uns gegenseitig messen, sondern jetzt ist der UFC-Fight, weil es persönlich ist. Das ist eine persönliche
Sache. Das ist ganz stark.
Geil, oder? Stark.
Und da sind wir genau das, was du gerade gesagt hast. Das Ende vom Lied, ja, wenn es wirklich darum geht, eine Meinungsverschiedenheit, ja, irgendwie also auszutragen, ja, dann schlagen wir uns halt. Weißt du was? Dann alles Geld der Welt, total egal, wir gehen in den Urzustand zurück, das, wofür unser Körper gemacht ist, und dann wird sich halt mal richtig Ackermatch. Ja, dann gehen wir hinter den Laden, ja, kommen aus dem Meta mal raus, Elon Musk steht da vorne, schreit vor die Wand, und dann wird sich dahinter, ja, werden sich mal ein bisschen die Zähne auf links gedreht. Und ich muss sagen, das ist wirklich spannend. Warum ist das spannend? Weil alles, was du gerade gesagt hast, definitiv. Aber eine Sache noch dazu. Bei Jake Paul, da haben wir natürlich einen großen finanziellen Aspekt. Und als zweites, eine ganze Karriere, die sich dort aufbaut. Ja. Und als drittes, ein ganzer Sport, der sich wieder revitalisiert, in die Gesellschaft hinein, Boxen wieder groß machen. Das sind drei Punkte, die alle nicht zählen bei den beiden. Bei Mark Zuckerberg und Elon Musk ist das alles drei erstmal total egal. Und trotzdem sagen die gehen ins Oktagon. Also das Oktagon, müsst ihr euch vorstellen, ist ein Achteck und das ist der Kampfring, ja, wenn wir in die UFC gehen, also Mixed Martial Arts, wo sich halt mit Händen, Füßen, Kopf, alles Mögliche, du kannst auch mit deiner Schulter dich schlagen, wenn du möchtest. Sehen wir sogar gelegentlich, dass Leute mit den Schultern arbeiten. Ganz, ganz, ganz spannendes Ding. Maskulinität. Was hat es damit auf sich? Das ist ein ganz spannender Punkt. Ich habe da gar nicht dran gedacht, so in erster Linie.
Na gut, deswegen ist ja auch der Austausch da. Ich meine, Austausch bedeutet auch zu wissen, okay, wer ist überlegener in einer Sache? Wer hat mehr Freiraum im Gedanken? Wer hat die Lücken, die er zu füllen hat? Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum wir uns irgendwo noch messen, weil wir wollen besser sein. Und das ist so, evolutiv gesprochen, das ist super sinnvoll, was wir da uns angucken. Ja, absolut. Ich meine, gehen wir davon aus, ja, wir beide stehen uns gegenüber. Du bist 20 Zentimeter größer und bist 30 Zentimeter breiter als ich, okay? Und ich bin vielleicht intellektueller. Als Beispiel, ja. Aber wenn es drauf ankommt,
das meinst du ernst.
Dann bin ich unterlegen, ja. Und jetzt heißt es dann so, ja, jetzt vielleicht bist du flink, vielleicht bist du. Nein. Deswegen gibt es auch Gewichtsklassen auch. Und gegen Ende ist Intellekt etwas ganz Junges. Es ist sehr, sehr jung in der Evolution. Wiederum aber körperliche Kraft und Gewalt ist Millionen von Jahre alt. Also super, super alt. Und aus dem Grund neigen wir dazu zu sagen, weißt du was, die 100 Dollar gebe ich gerne aus. Wie viele Milliarden Dollar kämen dann zusammen bei den Interessenten und Interessentinnen, die da draußen existieren, für den Kampf zwischen den beiden?
Wahnsinn. Heavy. Wahnsinn. Da kommt ein dritter Milliardär bei raus.
genau. Und ich glaube, es hat schon nicht nur was mit Körperlichkeit zu tun, wobei das natürlich auch den Zuschauer und die Zuschauerin so geil machen, ja, also ganz klar, so, du hast es nie gesehen, letzten 100 Jahren intellektuelle Menschen, die, also so Four Eyes-mäßig, so Leute, die halt eine Brille anhaben, die hinterm Rechner hocken, die siehst du nicht sich schlagen. Die verstecken sich ja oft hinter dem Intellekt. Das ist ja genau das, was bei mir auch so, ich bin super diplomatisch, ja. Ja. Und diplomatisch, warum bin ich das? Weil vielleicht ich dann von mir aus ausgehe, vielleicht habe ich nicht die körperliche Kraft, vielleicht habe ich Angst vor der Konfrontation, weil ich saß mal, Gott, das ist so eine Ewigkeit her, ich war in einem Pommesladen, ja, und dann wollten sich Leute Pommes holen. So, ich war da an der Schlange und dann liefen so zwei, drei so recht dunkle Gestalten einfach an der Schlange vorbei. Glaubst du, da hat sich irgendjemand erlaubt, in dem Moment zu sagen, hey, du drängelst dich vor? Die waren, du wusstest, wenn die sich umdrehen, die schlagen dich, die machen dich fertig. Und das hast du gemerkt. So, selbst Frauen haben denen im Moment nichts gesagt. Dabei haben sie sozusagen die Narrenfreiheit, weil man schlägt ja keine Frauen in der Öffentlichkeit, vor allem nicht, weil dann kommen auch andere Männer dazu. Nein, es hat sich keiner getraut, was zu sagen. Jetzt wirst du sagen, ihr wart wahrscheinlich irgendwie auch so total ängstlich und heuchlerisch und so weiter. Nein, die Körperlichkeit, die ist da. Du spürst das. Du spürst das und das ist heftig. Ja.
Das ist ein richtig guter Punkt. So, ich merke das auch immer und immer wieder, wenn es grundsätzlich dabei geht, sich durchzusetzen. Guck mal, egal wie viel Polizei du auf deiner Seite hast, da hat Jan Böhmermann hat darüber mal so ein nettes Lied gemacht, ja, ich hab Polizei. Und das stimmt einerseits, das ist die Macht, die hinter einem Staat steckt, wenn du der zugehörst, wenn du beispielsweise deutsche Staatsangehörigkeit hast, dass du verteidigt wirst. Aber wenn jetzt eine Großfamilie kommt und die haben 20 Leute, die für eine Sache da kämpfen und die klingeln nachts bei dir an der Haustür, Wow. Dann kann dir keiner mehr helfen. Dann kann dir keiner helfen. Das ist dieses Ding. Und das macht uns auch theoretisch super schwach, weil wir als Individuen trotzdem alleine dastehen. Du bist jetzt, keine Ahnung, du hast deinen Partner, du hast vielleicht sogar Kinder, aber du hast jetzt nicht wie ein Mafia-Boss-Klischeehaft, dass du da 30 Männer sofort mobilisieren kannst, die für dich eintreten und kämpfen. Und somit ist Gewalt, und das ist ganz spannend auch aus der Politikwissenschaft, Gewalt, und zwar physische Gewaltumsetzung, also militärische Macht, nicht soziale Macht, nicht politische, nicht wirtschaftliche, sondern wirklich hier militärische Macht, setzt am Ende trotzdem immer durch. Wenn du einen Staat hast und du hast 1000 Soldaten und du putschst und du gehst ins Parlament hinein, ja, schwierig, dann kann man nicht mal eben so, dann sagt man immer so, ja, aber wir haben doch eine Armee, die ist doch viel größer. Ja, aber das sind ja einzelne Menschen, die sind irgendwo gerade in ihrem Leben, die hast du nicht sofort mobilisiert. So. Und das ist dann genau der Punkt. Was für eine Schlagkraft dahinter steckt, das ist so unglaublich. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück. Yeah. Du hast gerade 20 Zentimeter größer gesagt. Ich habe mal nachgeguckt. Mir war das jetzt nicht ganz bekannt, wie groß Mark Zuckerberg ist. Ja, ich dachte, ich hatte schon Bock mal zu wissen. So. Okay, was wäre wenn, sondern wenn die kämpfen, anscheinend muss das im Frühjahr nächsten Jahres sein, so um März rum 2024. Mark Zuckerberg ist ja auch, glaube ich, schon im Training. Hast du es gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Richtig cool. Ja. Ja.
Also mit Adesanya und, wie heißt der zweite nochmal?
Oh Gott.
Fällt mir gleich ein. Mhm. Ja, auf jeden Fall crazy. Also mit Top-Nummern aus diesem Bereich ist er schon am Trainieren. Und wie ich dann so weitergeguckt habe, habe ich dann nochmal gesehen, wie er Jiu-Jitsu macht mit Lex Friedman. Das ist ja auch ein ganz großer Podcaster. Und das sieht richtig knackig aus. Absolut. Mein Gott, sieht das knackig aus.
Wirklich. Es ist super absurd, als ich das zum ersten Mal gehört habe, war ich so total, was machen die? Warum machen die das? Ja. Und die machen das ja auch in Las Vegas, soweit ich weiß, in so einem riesigen Oktagon. Also das ist ja auch schon gefestigt. Wenn du vorhin gesagt hast. Wenn schon, denn schon. Und ich bin echt gespannt. Worauf wettest du? Auf wen?
Oh, pass auf, genau darauf wollte ich hinaus. Das ist das Geilste, okay. Pass auf. Elon Musk ist 1,88. Also schon groß erstmal, so würde ich jetzt mal so behaupten. Im Gegensatz definitiv zu Mark Zuckerberg, der ist 1,71.
Echt?
Das ist schon, ja, hättest du das gedacht? 1,71. Das ist so, also jetzt nichts gegen Größen. Doch im Vergleich, also 17 Zentimeter, das macht viel aus. Ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, guck mal, es gibt Gewichtsklassen. Und mit dem Gewicht hat häufig auch irgendwie, wenn man in Form ist und man sollte für diese Art Sport in Form sein, hat das auch was mit deiner Größe zu tun, wie viel Masse an Gewicht du auch an dir dran hast. Dementsprechend, wenn so ein Monster, ich stelle mir es wirklich vor, Elon Musk kommt da richtig, der Boden wackelt und in den Gladiatorenkampf schreitet Elon Musk mit seinem Dreizack und seinem Netz hinein. Und dann Mark Zuckerberg dagegen. Ich stelle mir den wirklich vor, wie unser Befreier. Ja, so wirklich wie. Wie heißt der Befreier nochmal aus Gladiator? Wie auch immer. Auf jeden Fall kommt er hineingeschritten, jung, athletisch und hat aber auch richtig was drauf. Ich muss sagen, bei Elon Musk ist das jetzt ein bisschen mehr ungewiss. Da sind die Karten, da kann man nicht so reingucken, wie krass hat Elon Musk es drauf. Aber man soll auch nicht unterschätzen. Ich meine, Jeff Bezos, hast du Jeff Bezos Körper mal gesehen von Amazon?
Das ist heftig, der nimmt auch unter anderem auch Testosteron-Zusätze, damit er da hinkommt.
Ehrlich?
Ja. Ach. Soweit ich weiß, also vielleicht irre ich mich da auch komplett, aber das habe ich letztlich mal gehört gehabt und dachte mir so, okay, krass. Aber der hat sich auch dazu bekannt, zu sagen, komm, ich möchte einen besseren Körper haben. Weil das macht auch was mit mir als Zuschauer. Oder worauf wolltest du hinaus?
Ja, nee, genau das, als Jeff Bezos sich da mal entkleidet hat und man denkt nur so, boah, wow, wo kommt denn der Körper jetzt her? Hat der irgendwie, der Kopf hat gar nicht auf den Körper gepasst. Das war, als ob er sich, ich habe mal so eine Serie gesehen, wo man nur so einen Chip noch hat und man kann sich einen neuen Körper holen. Dein Geist wird in einen anderen Körper eingepflanzt. Und genau daran musste ich denken, so, Jeff Bezos hat sich einfach einen anderen Unterkörper geholt. Kein Thema für den. Ja. Auch ein Titan. Deswegen, und das Interessante ist, wenn sich das so einbürgert, dann stell dir mal vor, Jeff Bezos, also für alle, die es vielleicht nicht wissen, Jeff Bezos ist der Gründer von Amazon mit einer der reichsten Männer der Welt. Ich glaube, aktuell ist er der viertreichste Mann der Welt. Ja, wie auch immer. Aber unglaublich, also absolut unglaublich. Und jetzt stell dir mal vor, der kämpft gegen einen anderen Milliardär wie Sir Richard Branson, ja. Wer ihn nicht kennt, das ist auch ein ganz bekannter Milliardär, der hat damals Virgin gegründet. Virgin war früher nur ein Musiklabel, das ist dann ganz vieles geworden, auch eine Airline, also Flugzeuge, ähnliches. Und wir hatten so einen kleinen Wettlauf der Milliardäre ins All. Ja, und das waren halt eben genau Elon Musk, ja, Jeff Bezos und hier Richard Branson. Richard Branson ist auch geflogen, das sah ziemlich, ziemlich geil aus. Da haben die Erdatmosphäre verlassen. Und das ist eine ganz neue Ära dann auch wirklich ganz, ganz grundsätzlich des Fliegens. Also finde ich sehr beeindruckend. Und wenn die dann sich wirklich auch das Maul einhauen, da sitze ich als allererstes im Kolosseum mit meinen Händen, applaudiere und jubel.
Das wird episch, weil es ein Narrativ bricht, ein Narrativ aufbaut. Also das Narrativ, was gebrochen wird, ist das Intellektuelle. Die schlagen sich nicht. Das Narrativ, was aufgebaut wird, ist, Maskulinität in ihrer Urform wird wieder aufleben dürfen. Ja, das ist so ganz interessant. Klar, Boxing wird natürlich auch in einem ganz anderen Licht dargestellt. Also so von wegen, als Beispiel, wenn ich so Leute höre, die sagen, hey, weißt du was, ich mag Elon nicht oder ich mag Zuckerberg nicht und so weiter und so fort. Aber ich kann es ihnen nicht schlecht reden. Ich kann es nur hoch anrechnen, dass sie sich wirklich duellieren. Also dieses nicht nur altertümliche Duellieren, sondern dass sie sich körperlich entgegentreten und sagen, das machen die. Und wir wissen alle, dass es irgendwas fast schon Ehrenhaftes hat, obwohl Gewalt nicht die Lösung sein soll, obwohl wir immer wieder sagen, nein. Aber das ist ja sozusagen von den Zweien ausgemacht. Das ist deren Rahmen, die haben sich dafür entschieden. Und es macht was auch. Und es wird nicht nur was in den Köpfen der Menschen machen. Ja? Ich weiß nicht, ob du da gleich übergehen möchtest, aber all diese Gewalt im Oberflächlichen, ja, das ist ganz schön und gut. Und wie die Leute darauf reagieren werden, das finde ich auch interessant und was es mit mir macht. Und ich dachte mir, hey, ganz ehrlich, wenn Elon Musk Dogecoin, wie auch immer das heißt, als mal bewirbt, zum Beispiel als Twitter-Zeichen, das Austausch, das Logo, ja, und dann diesen Hund drauflegt, das ist sozusagen elektronische, wie Bitcoin und Co., so eine Währung, da eine Kryptowährung meine ich, dann ganz plötzlich, da der 30% der Preis dann steigt von dieser Währung, einfach weil er das Twitter-Logo verändert hat, was so eine Macht es hat. Und was das dann dementsprechend für eine Sichtweise auf zum Beispiel Elon oder Zuckerbergs Produkte hat, das ist natürlich eine ganz andere Ebene des Spiels. Ja.
Ganz wir spannender Punkt. Ständig.
Bitte, erzähl.
Wir gehen nochmal zurück. Twitter.
Ja.
Und Fred, so. Und wenn wir uns das angucken, dann hatte Fred seine besten Zahlen relativ am Anfang. Also Fred gibt es jetzt seit dem 5. Juli, also nicht lange. Wir haben heute den 21. So, also erst circa ein bisschen länger als 2 Wochen und hat innerhalb der ersten 5 Tage 100 Millionen Nutzerzuwachs gehabt. Unglaubliche Zahl. Und das ging auch nur, weil du dich halt direkt über Instagram einloggen kannst. Was ganz spannend ist, weil Facebook in den ersten 6 Jahren Facebook gehört ja auch zu Instagram, ja. Das Ganze läuft unter der Mutterfirma Meta. Mhm. So.
Ja.
Gut. Facebook hatte damals nicht dieses Privileg, bereits eine Mutterplattform zu haben, wie jetzt Instagram für Fred, wo man einfach direkt interaktiv sein kann, von dem einen auf das andere switchen. Und wie viel länger es dauert, also auch welcher Wettbewerbsvorteil einfach da ist, wenn so ein Unternehmen eine kleine Tochterfirma gründet und eine neue Social-Media-Plattform aus dem Boden stampft. Das ist unglaublich. Aber jetzt kommt der Punkt. Twitter hatte an dem Tag, an dem besten Nutzertag von Fred, 4-mal so viele aktive Nutzer. Gut, aber Twitter ist ja auch schon seit Jahren etabliert. Verstehen wir. Aber jetzt stellt sich die Frage, du hast gerade von Dogecoin geredet. Ja?
Ja.
Wie viel Einfluss Elon Musk eben auch auf den Markt hat, sobald er etwas sagt, auch auf die Tesla-Aktien. Wenn Elon Musk sagt, ich verkaufe Tesla-Aktien, dann macht das etwas. Und das ist Marktbeeinflussung, einfach weil er so bekannt und groß auch ist.
Richtig.
Jetzt folgendes. Was wird passieren? 2 Fragen. Erste Frage. Was passiert mit den, vielleicht mit den Aktien oder was auch immer für Auswirkungen, glaubst du, hat es, wenn jetzt Jeff Bezos K.O. geschlagen wird, Mark Zuckerberg K.O. geschlagen wird und er fällt einfach gerade bupp auf den Boden. Fällt dann auch die Aktie? Fällt dann auch das Unternehmen? Was passiert dann?
Ich glaube, es hat ganz, ganz große Auswirkungen auf die Sponsoren. Ich glaube, es hat eine ganz große Auswirkung auf, wie man jetzt das Produkt ansieht. Weil du kennst es ja aus dem Sales vielleicht auch. Wenn ich zum Beispiel zum Mediamarkt gehe und ich möchte keine Werbung für, also einfach so jetzt, oder Saturn oder wo auch immer, ja. So, und ich gehe da mir ein Radio kaufen, wenn ich das noch möchte, ja. Dann gehe ich dorthin und wenn ich da zum Beispiel so einen schmuddeligen Typen vor mir habe, der nicht reden kann, der mich nicht abholt, der einfach sozusagen nicht interessiert ist an mir und auch nur eine hässliche Visage hat, also im Sinne von ungepflegt, dann verkauft er ungepflegte Produkte. Obwohl ich weiß, dass ich dieses eine Produkt haben möchte, lasse ich mich ein bisschen davon auch beeinflussen. Ja? Und genau das Gleiche auch, wenn jemand hier als Loser rausgeht, dann kann es eine Marketingkampagne sein und sagen, hey, wenn man ganz unten ist, kann man wieder ganz nach oben kommen. Ja, bis dahin hat man seinen Fame, ja, aber ab dem Zeitpunkt, glaube ich, hat es einen massiven Einfluss auf Facebook, auf Thread, auf alle Produkte, die er macht, also Mark zum Beispiel, genauso auch andersrum, wenn Elon zum Beispiel versagen sollte, was für eine Auswirkung auf das hat, zum Beispiel auch, wenn Elon versagt, ist mal ganz, ganz klar gedacht, wenn Elon versagt, wir wollen zum Mars fliegen, wir wollen die Zukunft mit ihm bilden, das macht zum Beispiel Mark mit seiner 3D-Welt, 4D-Welt, okay?
Metaverse, ja.
Metaverse, genau. Wenn das sozusagen angegriffen wird, dann hat es einen Knacks. Und wir denken oftmals so simpel, weil so ein Kampf ist so, naja, intellektuell hat es keine Auswirkung. Doch hat es, weil die meisten Menschen denken gar nicht so weit, aber sie lassen sich beeinflussen. Du wirst Elon oder und Mark einfach im Kopf behalten mit, der eine ist ein Loser. Und vom Loser kaufe ich nicht.
Das klingt brutal und trotzdem würde ich dir zustimmen. Denn am Ende des Tages sehen wir dann, und ich liebe diesen Bereich der Elitenforschung.
Ja.
Ich habe da ein ganz schönes altes Buch, so wie man das aus irgendeinem Hexenfilm kennt, ja, so verstaubt im Regal in einer Bibliothek, habe ich es herausgezogen, ja, da war wirklich auch das Adelszeichen drauf, ich habe das aufgeschlagen, wie Könige sich in den Jahrhunderten benommen haben und inszeniert haben. Und da war mitunter, lass niemals deine Soldaten sehen, wie du speist. Und niemals speist du mit ihnen und du speist an anderen Orten. Jede Körperlichkeit wird einfach externalisiert herausgezogen aus diesem Menschen, der jetzt König ist, und woanders hin verschoben, und zwar in eine Mystifikation, eine Besonderheit einer Person, dass man Legendenstatus, passend für dich, dass man Legendenstatus erhält. Und genau das ist dieser Punkt. Das ist dieser Punkt, wo der verloren geht bei so einem Kampf.
Richtig.
Weil man sieht sie in der reinsten Fleischlichkeit agieren. Und das ist genau dieser Punkt.
Genau.
Und das Krasse ist, bei diesen Menschen, jetzt kommt was, jetzt pass auf, wir switchen jetzt mal, wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Diese Menschen verbinden ganz viele Machtbereiche miteinander. Twitter gilt als Elitennetzwerk. Pass auf, Macron hat jetzt im Zuge des Konfliktes, ja, also es ging ja ganz drunter und drüber in Frankreich, hat er angekündigt, dass vielleicht Social Media eingeschränkt werden soll. Warte mal, Leute gehen auf die Straße und plündern, was hat das mit Social Media zu tun? Das wäre die erste Frage.
Ja.
Jetzt kommt, pass auf, genau daran erkläre ich das. Gut, ein 17-Jähriger wurde erschossen durch einen Polizisten und wir wissen, dass das weltweit natürlich mittlerweile, das war nicht immer so, ja, zu großen Furoren führt und auch häufig genutzt wird von unzufriedenen jungen Menschen, um auch den Druck abzulassen. Gut, also fast schon wie ein Instrument. Jetzt haben wir aber folgenden Punkt. Social Media steht damit im Zusammenhang, weil Social Media, ganz bestimmte Plattformen für gewisse Dinge benutzt werden. Also, Gegenüberstellung. Elon Musk, Mark Zuckerberg, okay, haben wir drüber geredet. Elon Musk hat Twitter. Mark Zuckerberg hat Facebook, Instagram. Gut. Die Masse von Menschen mobilisiert sich, verbindet sich, wo sie beispielsweise plündert, wo sie protestieren, wo sie ja ihren Aktivismus betreiben, was auch immer, über welche Plattform? Twitter oder Facebook? Ja, Facebook und Instagram, richtig. Also auf der Marktseite haben wir hier die Menschen, die Masse mobilisiert sich über diese Plattform. Und das hängt von den Funktionen auch ab. Dort hast du die Gruppenfunktion, all diese Funktionen, um sich auch gut miteinander zu vernetzen. Das gibt's auf Twitter nicht. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst und da geht's wirklich darum, dass einzelne Personen oder Organisationen ihre Nachricht rauskriegen.
Richtig.
Auf der Seite, und das ist jetzt das Spannende, das heißt, die Leute in Frankreich auf der Straße mobilisieren sich über Instagram und Facebook und vielleicht auch noch WhatsApp. Ja, aber auf der anderen Seite, wo hat Macron darüber geschrieben? Nicht auf Instagram und Facebook.
Ach krass, ja.
sondern auf Twitter, weil Twitter das Elitennetzwerk ist. Also wenn du von Prominenten, Berühmten oder von politischen Organisationen, Wirtschaftsorganisationen, von ja einfach besonderen Instanzen, nenne ich es jetzt mal, Nachrichten haben willst, guckst du auf Twitter. Richtig. Und das ist immer noch so, obwohl Elon Musk 2022 im Oktober die Plattform übernommen hat und ja, in der Masse überall die Kritik war, medial die Kritik, aber das hat nichts verändert. Das elitäre Netzwerk ist immer noch Twitter. Will ich etwas wissen, so wie Donald Trump, da kennt das fast jeder. Dann ja. Hast du dort geguckt, bevor er seine eigene Plattform gegründet hat. Und das ist halt eben so ein ganz wichtiger Aspekt, wo man auch sagen kann, da treten einfach Welten miteinander ein. Zum Beispiel in Ägypten, wo 2011 das Internet mal abgeschaltet. Ja, das geht wirklich. Also man kann wirklich das Internet abschalten, indem man die Zugänge von den Providern untereinander cuttet. Nicht Kabel durchschneiden, sondern du kannst einfach das ausschalten. So, das geht. Du kannst dich vom weltweiten Netz nehmen. Gut, das war 2011. Aber es gab auch immer und immer wieder bei sozialen Krisen und Konflikten die Möglichkeit, dass man halt eben soziale Medien komplett wegmacht, sage ich jetzt mal ganz lapidar. In China sehen wir das. China hat Baidu seine eigenen Plattformen. Wir können uns tatsächlich davon abkoppeln. Und das verändert, wie wir uns untereinander organisieren und wie wir untereinander kommunizieren, welche Trends es gibt und all diese Sachen. Alles verändert sich. So unser Sozialleben, unser kulturelles Leben, gleichzeitig politische Nachrichten werden darüber geteilt, wie bei Twitter gerade eben. Gleichzeitig organisiert sich die Masse demokratisch über Sachen wie Facebook und Instagram. Und dann zuletzt hat das dann noch was damit zu tun, welche Zufriedenheit im Volk da ist und ob dadurch dann vielleicht weiteres passiert, wie Putschversuche militärisch dann. Und somit sind so Figuren wie Elon Musk und Mark Zuckerberg wirklich wichtige, wichtige Persönlichkeiten, die nicht nur mit ihrem Gesicht dastehen als Marketingschild, sondern vielmehr mit ihrem Tun. Also wenn die Gehirnzellen verlieren, ist das vielleicht sogar schädlich.
Ja, eindeutig. Eindeutig, wundervoll gesagt. Ein Schritt weiter. Ich meine, das Thema, was du gerade angesprochen hast, super faszinierend. Was gibt es noch für einen Unterschied zwischen Elon Musk und Zuckerberg beziehungsweise Twitter und den anderen Plattformen, die verwendet werden oder gebaut wurden und gestellt werden von Zuckerberg? Es ist die Zensur. Auf Twitter wird gar nicht zensiert fast, ja. Also da dürfen Leute schreiben und zeigen, da gibt es auch Videos, die echt brutal sind, die gezeigt werden. Die werden komplett zensiert in Instagram, Facebook und Co. Und das ist sehr, sehr faszinierend, weil da sieht man aber auch, wer zensiert, kann die Informationsflut lenken. Das heißt, oftmals, was wir halt auch mitbekommen über Instagram, ist sehr, sehr häufig auch zensiert, beziehungsweise auch gleich deklariert als vielleicht falsche Information etc. Nun, aber was für ein Interesse wird da verfolgt? Das ist die andere Sache. Und da sieht man auch sozusagen diesen Elon Musk, wie er als Guter dargestellt wird, unter anderem durch Twitter, weil Twitter, was hat er gemacht, als er Twitter aufgekauft hat? Er hat 80% der Leute gekündigt und hat Twitter auf das 20%ige Anteil an Mitarbeiterschaft reduziert, wie es am Anfang war. Und dann war die Frage, wie konnten die das machen? Wie konnte er das so reduzieren, dass Twitter immer noch funktioniert? Und er sagte, nun ja, es ist recht einfach, wenn man einfach sozusagen die Leute, die sich erkoren haben als also selbsternannte Rächer für, naja, nicht, er hat nicht woke gesagt, aber im Sinne von, die Leute zu zensieren, zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und das war interessant. Und das hat er einfach rausgeschmissen. Offensichtlich funktioniert es auch ohne. Nun ja, vielleicht könnte man jetzt sagen, wirtschaftlich gesprochen ist ein bisschen schwierig. Vielleicht arbeiten die sich den Arsch da drin ab und Co. Aber wenn jemand von den beiden gewinnt, dann gewinnt auch entweder die Zensur oder auch die freie Meinung. Und das ist das, was auch im Narrativ, also in der Öffentlichkeit so gesehen wird. Twitter, du darfst sagen, was du möchtest. Es darf kritisiert werden. Und Facebook, Instagram, du darfst nicht alles sagen. Und wenn du etwas sagst, was die Wahrheit ist, wirst du trotzdem dafür zensiert. Ich muss dich nur melden. Das eine ist kritisch natürlich, auch wenn man gar nicht zensiert, wenn man den Zugang zu Informationen einfach so offen lässt. Klar, das kann man auch gut kritisieren. Aber gegen Ende steht Twitter indirekt auch irgendwo für Meinungsfreiheit. Wofür aber Instagram und Facebook nicht mehr stehen. Schon lange nicht mehr.
Das ist ein wichtiger Punkt. Besonders, du arbeitest ja auch als Content Creator, so wie ich. Und wir beide, wir kennen das. Es gibt gewisse Themen, die lasse ich extra außen vor, obwohl ich darüber reden möchte. Guck mal, ich habe einen Rhetorik-Kanal, ja, und ich mache diese Rhetorik-Analysen. Du bist auch in der Kommunikation tätig.
Okay. Du auch? Ja, krass.
Okay. Du auch, ja. Ja, hör auf. Ich rede jetzt speziell, ich habe ja diese Rhetorikanalysen gemacht von Politikern. So, ja. Und da gibt's einfach Personen, wo ich weiß, wenn ich die anfasse, und es wäre super spannend, die AfD zu analysieren, es wäre super spannend sprachlich, es wäre fantastisch. Mache ich es? Ja. Nein. Warum? Weil Leute auf Social Media, ja, du hast ja ein ganzes Spektrum von verschiedenen Menschen, die kriegen das in den falschen Hals, dann melden dich ein paar Leute und dann ist plötzlich alles, was du dort aufgebaut hast, komplett zunichte und eigentlich hast du nur Mehrwert für alle generieren wollen und eine ganz bestimmte Perspektive, Sprachen zu verstehen, eigentlich fast Wissenschaft zu betreiben, weil Wissenschaft versucht ja eben genau solche Dinge anzugucken. Wenn ich in die Politikwissenschaft gucke oder in die Soziologie, dann werden sich halt eben genau Themen angeguckt, die, ja, wo es nicht so gut läuft. So, und das ist das dann halt. Und dann plötzlich wird man gecancelt, weil du über etwas nur redest. Und es wird nicht mal zugehört, worüber du redest, weil das Thema Hitler.
Ja.
Im Podcast kann ich das Wort zum Glück jetzt sagen. Würde ich das Wort auf meinem Social Media Account sagen, dann kann ich davon ausgehen, wenn dieses Wort vorkommt in meinem Video, dann habe ich ein großes Risiko und ich habe Bauchschmerzen, dass mein Account gelöscht oder blockiert wird. Nur weil ich darüber rede. Guck mal, ich habe einen Rhetorikkanal. Also, das sage ich jetzt nicht zu dir, sondern jetzt gerade so in den Raum hinein. Natürlich redet man da über Adolf Hitler. Natürlich. Ja. Habe ich jemals über ihn geredet? Nicht einmal. Ja. Warum? Ja, leider wegen Cancel Culture. Leider wegen genau dem Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass gar nicht genau geguckt wird, welcher Inhalt ist denn da. So, und natürlich kann man sagen, ja, Zensur ist wichtig, aber gleichzeitig können wir ja, und das ist ja auch unsere, das ist ja unsere Art auch zu sein, also Zeus und meine, wir gucken, welche Perspektive können wir darauf einnehmen. Und warum ist es schlecht, grundsätzlich erstmal absolute Meinungsfreiheit zu haben? Ganz ehrlich, ist es nicht nur eine Verschleierung der Wahrheit? 40% im Internet sind pornografische Inhalte. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen, wie viel das ist. Die Menschen benutzen Internet für eigentlich die Darstellung ihres inneren Übels, ihrer inneren Getriebenheit, benutzen die, aber wollen nach außen hin das natürlich nicht zeigen und kommunizieren, was sie da heimlich irgendwie alles sich angucken. So, und bei jedem findet man irgendwie was, wo man nach außen sagen würde, boah, das wird deiner Karriere aber jetzt schaden. So, und das ist genau dieser Aspekt. Und nur weil jetzt Twitter sagt, gut, weißt du was, machen wir halt, obwohl die ja gleichzeitig Pornografie, was auf Twitter auch sehr vertreten ist, einschränken, ist das aus meiner Sicht genau das, was du sagst. Die haben, wie man sich das so bei einer Donald Duck-Serie vorstellt, der Atomraketenschalter, der große rote Button, wo man so drauf patscht, sowas haben die eigentlich tatsächlich in der Hand. Der Patch-Schalter, was zensiere ich, was nicht, verändert, wie kulturelle Entwicklungen stattfinden. Wenn die Leute im Alltag in einem Zug sitzen und auf ihr Handy gucken, welche Informationen sie dort haben, guck doch, ganz ehrlich, das ist doch jetzt hier nichts Neues, was wir hier sagen. Wenn du im Zug sitzt und du guckst auf dein Handy, guck einmal hoch. Da gucken fast alle auf ihr Handy gerade. So, da gibt es nur weniger. Du suchst die zwei Leute, die nicht auf ihr Handy gucken. Die sind alle mit Informationen zugedröhnt.
Richtig.
Und welche Informationen sind das? Ja, ein paar Nachrichtendienste, aber ganz viele Nachrichten teilen wo ihre Informationen? Schnittstelle Social Media. Gut, so, ob du auf Twitter konsumierst oder eben auf Facebook oder Instagram, macht dann schon vielleicht mal einen Unterschied. Und das macht einen Unterschied, mit welchen Augen du auf die Welt guckst. Das macht einen Unterschied, ob du dich PETA anschließt, einer Tierschutzorganisation, oder ob du sagst, Andrew Tate ist cool. Das macht ganz schnell einen Unterschied. Wenn man Andrew Tate von der Plattform wirft, dann macht das einen Unterschied, ob du so etwas gut findest oder nicht. Du schließt dich eher der großen Majoritätsmeinung an. Das ist ganz üblich als Menschen, weil du willst dazugehören, du willst nicht verstoßen werden, du willst kein Außenseiter sein. Und somit passiert es dann, dass du dann Konformitätsgedanken hast, was du denkst, was richtig und falsch ist in der Welt, entsprechend der sozialen Plattform, die du konsumierst. Crazy.
Mhm. Und diese Konformitätsthematik, ja, oder Confirmation Bias auch, so, du lebst in einer kleinen Bubble. Du wirst natürlich auch das sehen, was der Algorithmus dir gerne zeigt. Das kennen wir auch, das ist nichts Neues. Das Wort Nachrichten kommt nicht umsonst aus dem Wort nachhinein richten. Also, oder Information, in Form bringen, Information. Ja. Und das ist jetzt sozusagen keine Verschwörungstheorie im klassischen Sinne, sondern schau dir das nochmal an. Du argumentierst gerade mit einer Kollegin, mit einem Kollegen über das Thema Veganismus. Klassiker. Auf Social Media super, super vertreten. Und es ist so weit vertreten, dass es Auswirkungen hat in Köln-Innenstadt. Ich sehe keinen Metzger mehr. Es gibt keine Metzgereien mehr in Köln. Wenn ich irgendwo ein Schnitzel mir holen möchte, vielleicht hat das natürlich eine Auswirkung nicht nur über Social Media, sondern auch ganz klar über, das brauchen wir nicht mehr, weil wir genug Rewe hier haben und somit diese Rewe auch Metzgereien intern haben oder und Fleisch sozusagen auch gut beim Aldi gekauft werden kann und so weiter und so fort. Das kann natürlich auch dazu beitragen. Aber wir wissen beide, was für eine Auswirkung das hat auf den Geist. Wenn du jeden Tag siehst, du musst ein guter Mensch sein. Und was heißt guter Mensch sein? Guter Mensch sein heißt, so wie das dir Social Media beibringt. Und wenn du das nicht so tust, wie Social Media das beibringt, in deiner Bubble, wenn du nicht CO2-frei lebst, wenn du Plastik sozusagen, wenn du es nicht sozusagen freigibst und sagst, ich will kein Plastik haben, wenn du nicht konsumierst, den Schrott, den Körper nicht dir gut tut und so weiter und so fort, was ja in dem Fall auch irgendwo, ja, ein Gefühl von Miteinander sein und ich will was Gutes tun, das will ja jeder, wenn du das nicht tust, bist du ein schlechter Mensch, ja. Und das ist das Interessante daran, wenn ich auf Social Media sage, wie ich esse, was ich nicht tue, was ich einmal getan habe, das mache ich nie wieder. Ich habe 300 Nachrichten bekommen, was für ein schlechter Mensch ich doch sei.
Und alles, was du den Menschen gibst, ist damit zunichte.
Absolut. Es ist sofort so. Und diese Trennbotschafter von Botschaft, das können Leute nicht, weil sie, wie gesagt, etwas verkauft bekommen, was ich vorhin gesagt habe, von der Person, wenn die ugly ist, von meiner Ansicht ugly, ja, dann merke ich sofort, dass ich irgendwie eine Antipathie habe, ja. Und diese Trennung ist super schwierig. Warum? Weil, naja, Schnittmengen ist das Thema. Und wir müssen uns konfirmieren. Das ist ein intrinsischer Wert, den wir nicht umstoßen dürfen, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Und nur die Abenteuerlustigen sagen, Gegensätze ziehen sich an. Das sind auch so lückenhafte Gedanken. Das heißt zum Beispiel, die meisten Gedanken, die wir uns machen, missversteh mich bitte nicht, die meisten Gedanken, die wir uns machen, sind plumpe, dumme Gedanken. Die sind füllende Gedanken. Wir haben sehr viele Lücken und wir denken nicht drüber nach. Wir fragen uns nicht, brauche ich jetzt wirklich diese, sagen wir mal, Groceries? Brauche ich jetzt wirklich zum Beispiel diese Tasche von Louis Vuitton? Brauche ich die wirklich? Und unsere Gedanken sind nicht, ich könnte sie mir übernächsten Monat kaufen, wenn ich genug Geld habe. Das sind nicht unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind, oh, ich brauche sie jetzt. Wie mache ich das? Ja, wenn ich jetzt das kaufe, kann ich ja mit 2, 3 Reislöffeln doch durchaus durchkommen in dem Monat. Nicht mal das machen wir uns als Gedanken. Wir füllen diese Gedanken. Wir gucken nur ein Reel an, nur ein Social Media Snippet auf irgendeiner Plattform und merken recht schnell, das ist meine Meinung ab sofort. Das ist übel.
Das ist meine Meinung. Die Meinung generiert wird in einem selbst. Das ist etwas, damit, das kann man gar nicht voraussetzen, dass das, nimmt 10.000 Menschen aus Deutschland jetzt. Du kannst nicht voraussetzen, dass das jeder kann, dass auch dieses reflektierte Denken da ist. Ich muss tatsächlich sagen, das ist das, was an einem Studium dann wirklich aus meiner Sicht der größte Mehrwert ist, das kritische Denken, über Denken nachzudenken. Und das ist das, was man versteht, ah, warte mal, ist das wirklich meine Meinung? Ist das wirklich das, was richtig ist? Und darauf verschiedene Scheinwerfer auch leuchten zu können. Du hast gerade ganz fantastisches Wort gesagt, das ich noch nie gehört habe. Füllende Gedanken, füllend. Ja, wie fast bei Serien Filler-Folgen. Ja, die haben gar keinen Wert, da steckt gar keine Wertigkeit drin. Ja, ich gucke das nicht wegen den Folgen, die einfach nur versuchen, mehr Zeit von mir zu verbrennen und mehr Zeit zu schinden, damit die Serie länger geht. Ja, das sind halt diese Sachen, wo man dann sagt, okay, was, wenn man uns davon bereinigen könnte? Dann haben wir tatsächlich den wahren Wert dahinter und dann können wir wirklich darüber nachdenken, okay, was denke ich wirklich darüber? Aber weißt du was, so ist das einfach nicht. So ist das vielleicht bei wenigen oder vielleicht bei einer gewissen Zahl von Menschen, aber nicht bei allen. Weil ansonsten hätten wir ein geisteskrankes Bildungsniveau. Wir hätten nur Overperformer, wir hätten alle wären Gewinner. Aber das ist nicht so, weil wenn jemand so denkt, dann tut er sich schwer mit gewissen Tätigkeiten, die wir aber benötigen für die Lebensstile, die wir heute haben. Dann will niemand mehr ins Bergwerk reingehen. Das will dann niemand mehr machen. Weil dafür ist man dann einfach zu intelligent. Dann ist der Nutzen, das Gehirn ist so stark, da fragt man sich, warum soll ich meine Hände noch nutzen? So, das ist dann, kann man jetzt kritisieren, aber das ist ganz spannend. Und zwar hast du, boah, du hast so tolle Sachen gerade gesagt, oh mein Gott, das ist so gut.
Auch so.
Ich hole das jetzt rüber nochmal auf die Verschleierung. Das bedeutet, 300 Leute haben sich kontaktiert bei dir und haben gesagt, wie isst du denn? Was bist du für ein schlechter Mensch? Richtig. Ein vorgegebenes Moralsystem, einfach wie eine Blaupause oder wie bei einem Overprojektor, die Folie auf dich drüber geworfen und direkt gesagt, das ist falsch.
Richtig.
Jetzt müsste man eigentlich mal sich von den 300 Leuten den Essstil angucken. Ich habe letztens, vielleicht hast du sie auch gesehen, eine Reportage gesehen von Steuerung F. Und zwar der CO2, der Fußabdruck von reichen Leuten versus arme Menschen. Ja, und das heißt, eigentlich ging es nur darum, ganz plakativ zu zeigen, wie viel ja, Klimaschaden richten reiche Menschen an. Und es ging hauptsächlich darum, Privatjets zu zeigen, ja, und dass die mit Privatjets dumme Flüge machen. Dumme Flüge bewertet nach Maßstäben eines Otto-Normalverbrauchers, der seine Arbeit nebenan hat. So, wurde dann natürlich auch so dargestellt, dass die natürlich nur mit dem Privatjet in den Urlaub fliegen. Gut, okay, aber unabhängig der Darstellungsweise, weil ich, man hört schon, ich kritisiere die, haben wir andersrum gesehen, dass wenn wir so eine Reportage haben, was dann als Konsequenz passiert ist, dass die Darstellungsweise nicht hinterfragt worden ist, sondern einfach, ja stimmt, reiche Menschen, das ist die Schlussfolgerung, reiche Menschen sind richtige Klimaterroristen, die sind richtig böse fürs Klima. Und somit findet so eine Stigmatisierung statt, was ganz ja. unglaublich ist. Es wird gar nicht hinterfragt, sondern wir geben den Leuten einfach nur was vor und damit sind wir eigentlich zurück im 16. Jahrhundert und die Gedanken sind nicht mehr frei. So, die Gedanken sind nicht mehr frei und die Leute haben sich noch nicht ihres Verstandes, also selber getätigt, den zu nutzen. Ja. Und das ist wie ein Rückschritt, also das scheint wie so ein Rückschritt zu sein. Wenn ich mir das manchmal angucke, habe ich das Gefühl, wir sind 400 Jahre zurück und jetzt könnte die Kirche kommen, die christliche Kirche, Reformation machen und die Leute würden wieder anfangen, alle in die Kirche zu rennen. Was weltweit übrigens so ist, das säkularste Land ist natürlich Deutschland. Es ist tatsächlich weltweit so, dass die Leute natürlich alle stark religiös sind, bei uns jetzt nicht. Das kommt dann manchmal nur so vor, Filterblasen denken, aber wie auch immer. Das ist ein ganz unglaubliches Ding, immer Absolut. Und immer wieder zu sehen.
Absolut. Also ich sehe da auch ganz viel Potenzial natürlich auch, sich selbst irgendwo zu verlieren da dabei. Und gegen Ende, was hat das mit Mark und mit Zuckerberg zu tun? Ja, es ist, dass ein Urinstinkt, von dem wir vorhin gesprochen haben, ein bisschen angezapft wird. Auf Social Media wird etwas angezapft bei dir. Etwas, was viele Leute schimpfen als Dopaminausschüttung oder ähnliches. Nicht nur das, wir brauchen diese kurzen und kleinen Geschichten. Wir wollen auch die Fehler anderer sehen. Wir wollen auch den Missmut und den Untergang sehen, weil wir wollen sehen, wie sie sich da entwickeln. Weil wenn wir sehen, was andere für Probleme durchmachen, der Kampf zwischen den beiden, von dem wir gesprochen haben, unter anderem auch das Urteil über jemanden Bösen, wenn die sich zum Guten wenden, dann kann ich das doch auch. Und was wir hier gerne bei den Reichen kritisieren und bei den Armen ignorieren, ja, ist die Attraktivität, die sie hätten, wenn sie Lösungen vorschlagen würden. Mhm. Und das ist das. Wir sind hervorragende Kritiker in unserem Confirmation Bias. Ja, wir sind hervorragende Konsumenten, um Meinungen zu generieren. Aber wir sind hervorragend auch darin zu ignorieren, wie lächerlich armselig wir sind, wenn es um das Thema geht, da etwas Besseres zu erschaffen. Während zum Beispiel 12-jährige kleine Mädchen rumschreien in Bezug auf Klimakrise, ja, gibt es ein paar andere, die fast gleich alt sind, die Projekte auf den wirklich aufstemmen und wirklich etwas in den Meeren verändern, Plastik einsammeln etc. und die Fresse währenddessen halten und wirklich etwas tun. Mach mal diese Good Choices zu Easy Choices oder zu Sexy Choices. Das fehlt uns an sich auch. Und während wir über diese Probleme reden, ja, und das ist das Schlimme an der ganzen Sache, deswegen rede ich über Social Media so selten über meine Vergangenheit, aus einem ganz bestimmten Grund. Menschen, die suhlen und die nähren sich aus meinen Geschichten aus der Vergangenheit. Die sagen dann, ach, der Zeus hat auch eine schwierige Vergangenheit gehabt, deswegen auch, darf ich das auch? Nein, du darfst keine schwierige Vergangenheit haben und deswegen dich rechtfertigen für den Scheiß, den du gerade erlebst. Du rechtfertigst den Kack. Deine faulen Gedanken werden mal wieder ganz aktiv. Gar keine Gedanken, wohlgemerkt. Und das ist das Thema auch. Wir sind intellektuelle Wesen. Wir wollen uns nicht reduzieren lassen auf unsere Sexualität. Wir wollen uns nicht reduzieren lassen auf unsere Fehler in der Vergangenheit. Dann sollten wir uns dementsprechend auch verhalten, nicht wahr? So, und Social Media ist genau das Gegenteil. Wir reden über Todsünden und Co. und leben sie tagtäglich. Und ich bin kein religiöser Mensch. Es geht nur eher darum, dass Social Media ein Narrativ pusht, bei dem wir, es pusht nicht ein Narrativ bloß, es pusht unsere Faulheit und wir glauben durch einen kurzen Blick auf Instagram reicht in dem Fall die Information aus über das, was wir gleich in dem Fall eine Meinung bilden werden. Geil.
Okay, pass auf. Wir klingen beide gerade wie so selber wie ganz starke Kritiker. Aber ich glaube, das, was wir hier versuchen, ist natürlich die Perspektive drauf zu werfen, wie die Sachen auch manchmal auch philosophisch miteinander zusammenhängen und wie wir Menschen uns versuchen, darin einzuordnen. Und heute geht es ganz stark darum, okay, es gibt sehr große Glanzfiguren, die sehr viel Einfluss haben, aber gleichzeitig haben wir Menschen in einem großen Gruppengefüge auch ganz viel Einfluss und wir sollten einfach mehr überlegen, wo wir zugehören und wie wir darüber denken. Ich habe ein Zitat hier mitgebracht. Und zwar eines, das passt auch jetzt gerade hier zum Ende ganz gut, und zwar von Gustave Le Bon. Gustave Le Bon ist der Verfasser des Buches Die Psychologie der Massen. Das ist ein sehr, sehr altes Buch und das ist auch ein kontroverses Buch, das ist ganz dünn und da geht es darum, wie man Massen kontrolliert, unter anderem mit Sprache. Und er hat Folgendes gesagt, er war Franzose, das ist jetzt übersetzt: Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.
Ja. Das ist hervorragend formuliert. Ich ergänze mit einem anderen kleinen Zitat, was ich persönlich auch dazu echt bedrohlich gut finde. Von Carl Gustav Jung: Nutzt du die Idee oder benutzt sie dich?
Einfacher, aber auch schön.
Ich finde es mega. Und obgleich wir eine Sache kritisieren oder nicht, gegen Ende, wenn wir einen Fokus drauf legen, der eher zugrunde richtet, werden wir auch selbst zugrunde gehen darin. Das stimmt, da hast du auch vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Wir klingen wie Kritiker. Das habe ich auch gerade bei mir super erkannt, weil ich mich ja selbst damit kritisiere. Wenn ich sage, dass ich es erbärmlich finde, würde ich selbst erbärmlich finden, wenn ich in Social Media versinke. Und das ist die größte Kritik, die man sich selbst auch antun kann. Wie fühlst du dich dabei, wenn du es selbst machst? Und die Antwort ist hoffentlich nicht gut. Und hoffentlich gut, wenn du weißt, dass es nicht nur dir gut tut, sondern auch eine Möglichkeit erbaut, dass dein Gegenüber einen anderen Blick drauf werfen kann. Und das ist so leicht erleichternd. Ja.
Ja. Cool. Das sind sehr, sehr schöne Worte. Sehr, sehr schöne Worte.
Macht Spaß mit dir.
Ja, muss ich auch sagen. Also dafür, dass es jetzt hier die erste Folge ist, ist das ein knuspriges Thema. Übrigens, der Name war Spartacus. Ich muss noch mal ganz kurz zurückrudern. Ich begeister mich ja für UFC und ich muss echt sagen, unglaublich. Spartacus, lass uns noch einmal ganz, ganz kurz jetzt zum Ende hin, zum Start noch mal kommen. Und das war rein physisch, wer würde gewinnen? Und wir beide machen jetzt einen Call. Ja?
Ja.
Pass auf. Sag du mir deinen zuerst.
Wegen der körperlichen Partie oder mein Wunsch?
Beides.
Beides, okay. Körperlich und mein Wunsch ist eins und das Gleiche. Und das hat man wahrscheinlich auch rausgehört. Elon?
Okay, ja. Warum?
Elon. Weil ich einerseits durch die Art und Weise, wie er nach außen tritt, erkennen darf, dass eine gewisse, also Meinungsfreiheit durchaus ihm wichtig ist und das vertrete ich auch sehr gerne, absolut. Und Cancel Culture ich eher sozusagen, auf Englisch heißt es detest. Ja, also ich bin nicht eher so ein Fan davon und Elon ist so ein, der will was machen, der will was verändern. Ja, auch wenn das vielleicht auch kapitalistische Veranlagung ist und er sozusagen sehr auch auf Geld achtet etc., wobei ich das eher weniger als schlimm empfinde, sondern eher sogar förderlich bei manchen Dingen. Wiederum aber seine Körperlichkeit, ich glaube, das ist wie so ein Panzer. Ich glaube, der ist zwar langsamer als Mark, aber Elon, wenn der einmal trifft, der wird einiges einstecken können, aber wenn er einmal trifft, dann wird es richtig reinhauen. Ja. Bei dir?
Das finde ich gerade sehr cool. Ich wette tatsächlich auf Mark Zuckerberg. Aus folgendem Grund. Also ich habe die ganze Zeit im Kopf, wie er Lex Friedman fertig macht. Und das ist so smooth. Der hat ja auch Medaillen jetzt schon gewonnen. Also es ist so smooth. Ja. Und man sieht ja bei so einem Mixed Martial Arts Kampf immer wieder einmal im richtigen Griff. Ja, der Mark, der muss nur genug ausweichen. Der muss den Elon nur dass er erschöpft ist. Und dann kommt er von hinten, der springt dem einfach auf seinen Panzernacken und dann nimmt er den in den Schwitzkasten und dann drückt er ihm die Lichter aus. Also ich bin auf jeden Fall Team Mark Zuckerberg. Aber was die andere Geschichte angeht, Elon Musk als Visionär, als Pionier, der uns auf den Mars bringt, der viele Projekte hat, jetzt ganz neu im Juli, X.AI, selber ChatGPT mit seit dem Start dabei gewesen. Also er weiß auf jeden Fall, was zukunftsrelevant ist. Und ich glaube, beide werden ihren Nutzen von sich tragen. Elon Musk als weiter noch glänzendere Figur und Mark Zuckerberg definitiv der Vorteil. Die Massen benutzen aus meiner Sicht halt mehr die Plattform von Zuckerberg. Und damit werden die enormen Zuwachs finden und, glaube ich, da auch die Interaktionszahlen nach oben werfen. Auch die weiteren Projekte, die dann kommen. Also ich glaube, beide werden als enorme Gewinner herausgehen, wer auch immer am Ende mit dem Gesicht im Oktagon auf dem Boden liegt.
Schön gesagt. Mega. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Feedback habt, wenn ihr was dazu ergänzen wollt, wenn ihr ein kritisches Thema beleuchten wollt aus mehreren Perspektiven, ja, von uns beiden, von Levin und von mir, dann haut schön in die Tasten, schreibt es unten drunter in die Kommentare und wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Gedanken, den ihr dazu beitragen werdet. So, jetzt habe ich es.
Super. So, es war mir ein wahrer Genuss. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich freue mich auf jede weitere Folge und wir freuen uns auch beide ganz sicher, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und vielleicht auch den Podcast einfach abonniert, ja, damit wir auch immer hier in diesem Zirkel neue, amüsante und doch sehr relevante Themen besprechen können.
Cool.
Ja, danke euch. Ciao.
Ciao.